reisen und sich dabei bilden. Schon in der Renaissance war die sogenannte Grand Tour oder auch Kavalierstour für die Söhne des europäischen Adels obligatorisch und très chic.
Die Engländer waren oft nach Europa geschickt für den Grand Tour, um sich zu bilden. Die gingen nach Rom, nach Paris, nach Athen und das wurden dann diese Tourists und die kamen dann auch nach Montreux und nach Chillon und haben so eigentlich den Ort bekannt gemacht und bis heute bleibt das eigentlich so.
Was früher Engländer in Rom waren. Das sind heute und im Falle dieser Podcast-Staffel wir. Jonas und Anna aus Deutschland. Adlig sind wir nicht und auch nur einer von uns ist ein Sohn. Aber eine Tour, um uns und sie zu bilden, die machen auch wir.
In 4 Podcast-Folgen reisen wir entlang einer Grand Tour. Genauer der Grand Train Tour of Switzerland.
Die erste von 4 Etappen bringt uns von Luzern nach Interlaken und dann weiter nach Montreux am Genfer See.
Von Gletschern zu Seen und von dort in die nächste Stadt. Und das entlang der eindrucksvollsten Zugstrecken, die die Schweiz zu bieten hat.
Und Sie nehmen wir mit in der neuen Staffel dieses Podcasts. Kommen Sie mit uns auf große Tour. Das ist überm Berg.
Die Grand Train Tour of Switzerland ist eine Rundreise durch die Schweiz. Möglichkeiten, die Strecken und ihre Stops zu gestalten, gibt es viele. Aber jede Tour verbindet mehrere Sehenswürdigkeiten der Schweiz und Fahrten in den berühmten Panoramazügen des Landes.
Unsere persönliche Grand Train Tour startet in Luzern, natürlich am Bahnhof.
Was hatte ich gesagt? 12 oder 11? 13.
Mit dem Luzern-Interlaken-Express der Zentralbahn geht es, das ist keine Überraschung, nach Interlaken.
Grüezi und herzlich willkommen an Bord des Luzern-Interlaken-Express.
Weder waren wir schon mal in Interlaken, noch haben wir auf einem Sitz in der Zentralbahn gesessen. Ganz im Gegensatz zu Matthias Blumer. Er fährt hier öfter.
Diese Strecke 30 Mal. Und von Meiringen nach Interlaken 180. Und von Innerkirchen nach Meiringen 312 Mal.
Matthias ist Zugenthusiast aus dem Berner Oberland.
In meinem Unruhestand bin ich sehr viel mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Und nur mit dem öffentlichen Verkehr, da ich kein Auto mehr besitze. Also ich bin angewiesen vor allem auf die Zentralbahn.
Und das ist er sehr gern. Zusammen mit Matthias nehmen wir vor den großen Fenstern der Zentralbahn Platz.
Hier ist doch gut.
Ja, aber.
Also der Vorteil beim Zug ist, dass du kannst einsteigen, wo du willst. Das ist klar, von zu Hause weg ist das immer der gleiche Ort. Wir sind zeitunabhängig. Ich bin ein Pensionierter, der Zeit hat und nicht keine Zeit hat. Und das ist sehr, sehr vorteilhaft.
Vorteilhaft ist das auch für uns, denn Matthias hat Zeit mit uns zu fahren, uns mehr über sich zu erzählen und über die Umgebung, die an uns vorbeizieht. Und hier im Zug, das merkt man, fühlt sich Matthias wohl.
Ich bin jemand, der nicht gerne in der Luft ist. Ich bin ja nicht groß. Wenn ich umfalle, bin ich schnell wieder hoch. Das haben größere Leute haben mehr Probleme. Wenn die umfallen, bis die aufgestanden sind, bin ich schon längst weg.
Und schließlich, sagt er, gäbe es ja allein in der Schweiz so viel zu entdecken. Um einen schönen Urlaub zu verbringen, müsse er nicht weit wegfliegen.
Also mir gefällt, die Schweiz hat so viele verschiedenartige Regionen. Und das ist das, was mir gefällt. Und ich habe in der Schweiz noch so viel nicht gesehen, dass ich fixiert bin auf die Schweiz.
Einen kleinen Ausschnitt der Schweiz entdecken wir gemeinsam und kommen allein auf diesem vorbei an unterschiedlichstem Panorama. Vorbei an den Vorgärten idyllischer Bergdörfer, an Seen und an Alpenpanorama. Und mit dabei ist auch ein Wasserfall, der Reichenbachfall, der vor allem Sherlock Holmes-Fans ein Begriff sein dürfte.
Seht ihr, bei diesem Block sieht aus wie ein Kamin, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Und links davon,
ja,
sehen Sie ein Gebäude.
Ja.
Ja.
Hinten am Gebäude sehen Sie den Fels.
Ja.
Ja.
Und genau dort beim Gebäude, auf der gleichen Höhe, nach hinten zum Felsen, dort ist der Ursprung, wo der Herr Professor mit Sherlock Holmes gerungen hat, ja, und dort zu Tode gestürzt sind. Und die sind dann über 100 Meter, also im Roman,
ja,
abgestürzt.
Ja. Ja.
Und noch heute ist der Reichenbachfall eine Art Pilgerstätte für Holmes-Fans.
Und auch wenn Matthias sein Heimatland schon vor seinen zahlreichen Zugreisen, und ja, er notiert jede einzelne, gut kannte, ist eines ganz klar, sagt er.
Dass ich die Schweiz in den letzten 8 Jahren ganz klar besser gelernt habe als zuvor mit dem Auto.
Es gibt Ausflüge, die er und seine Frau jedes Jahr machen. Einer davon ist zum Beispiel die Wanderung entlang des Saaner Sees. Aber, sagt er, es seien nicht nur die Ausflugsziele, die seinen Unruhestand bereichern, sondern auch die Fahrten selbst. Vor allem aufgrund der netten Wegbegleiterinnen und Begleiter.
Die Begegnungen in der Bahn selber gibt es sehr viele schon nur mit dem Personal. Sei es Lokführer, sei es Zugbegleiter. Ich kenne jetzt wirklich sehr viele. Und wir sind auch per Du. Und da gibt es immer... Ich habe noch nie nur irgendwie ein schlechteres Gespräch gehabt. Nur immer schön und positiv. Und da ich auch ein hilfsbereiter Mensch bin... habe ich auch schon Leute im Zusammenhang mit Zugbegleitern in die Mange genommen.
Und wenn es ihm zu bunt wird?
Und da schreite ich dann ein.
Aber keine Angst. Meistens ist Matthias ganz freundlich. Sogar so freundlich, dass er die Ohren nach Nicht-Schweizer Dialekten aufhält, um als Reiseleiter einzuspringen.
Das passiert öfters. Und dann frage ich ganz scheu: Ich hätte Ihnen etwas zu erzählen. Möchten Sie es wissen? Aus dieser Region. Und dann ist die Begeisterung, ich habe noch nie eine Absage gehabt.
Und aus der Erfahrung sprechend, die würden wir auch nicht erteilen. Und falls Sie Matthias mal in der Zentralbahn treffen, klingen Sie so nicht schweizerisch wie möglich.
Unsere Fahrt nach Interlaken ist gleich vorbei. Die letzten Meter um den Brienzer See fast geschafft.
In dieser Region, die wir jetzt fahren, Interlaken, ist natürlich auch sehr interessant, weil Interlaken ist eingebettet zwischen zwei Seen. Der Brienzer See und der Thuner See. Und darum macht es das halt doppelt so interessant. Du bist an einem See und 1,5-2 Stunden später bist du auf 3500 Meter.
Und ja, tatsächlich haben wir genau das vor. Von ganz unten einmal nach ganz oben.
Und deswegen verabschieden wir uns von Matthias.
Er bleibt sitzen und genießt nach unseren vielen Fragen die Ruhe des Unruhestandes. Auf dem Weg zurück mit der Zentralbahn.
Vielen Dank für alles. Schönen Aufenthalt.
Dankeschön.
Vielen Dank. Fahrt.
Wir wollen, hier angekommen, Interlaken entdecken. Wir wollen den Brienzer See entlang schippern. Aber vorher hoch, auf fast 3500 Meter. Auf dieser Höhe thront nämlich eines der Highlights der Region um Interlaken, das Jungfraujoch.
Seinen Namen trägt es, weil es direkt unterhalb des knapp 4000 Meter hohen Berges Jungfrau liegt. Die Jungfrau ist ein Berg des sogenannten Dreigestirns, zusammen mit den Bergen Eiger und Mönch.
Überwinden müssen wir die Höhenmeter weder allein noch zu Fuß. Wir treffen auch hierfür zwei kompetente Reisebegleiter.
Hallo. Ja,
hallo.
Morgen,
es
ist Rudi.
Hi.
Jonas. Hi.
Jonas,
freut mich. Freut mich.
Am Bahnhof Interlaken begrüßen uns Annette.
Ich heiße Annette Fuhrer und arbeite bei den Jungfraubahnen in der Unternehmenskommunikation.
Und Rudi.
Also ich heiße Rudi Lanz, ich komme aus Wengen und ich arbeite seit 12 Jahren für die Jungfraubahnen. Zuerst drüben auf First bei Top of Adventure und jetzt seit einem Jahr als Tourguide. Ich gebe Gruppen und Medialeuten hoch aufs Jungfraujoch. Und überall, was Jungfraubahnen ist, Führungen.
Gemeinsam fahren wir von Interlaken in verschiedenen Bahnen bis hoch aufs Jungfraujoch, über Lauterbrunnen und die Station Kleine Scheidegg, sozusagen der Ausgangspunkt auf 2060 Meter, bevor die Jungfraubahn dann die letzten knapp 9 Kilometer bis ganz nach oben bezwingt. Und das tut sie übrigens schon seit 1912.
Ja, jetzt die Wolken reißen auf, denke ich.
Zum Start der Tour rechnen wir nochmal nach, was unser Körper gleich ganz deutlich spüren wird.
Wie viel Höhenunterschied legen wir jetzt ungefähr zurück?
Also wir gehen von 500...
Auf 3,4. Auf 3,4.
Genau, ja, also sind stattlich. 2900 Meter, ja, ungefähr.
Okay, aber toll.
Ja, eine ganze Menge also. Und das in relativ kurzer Zeit. Für Annette und Rudi ist die Fahrt quasi Alltag. Und trotzdem sind sie nach wie vor begeistert.
Ich bin jedes Mal fasziniert von dieser hochalpinen Welt und ich finde schon die Anfahrt sehr spannend. Man geht von Interlaken Ost etwas mehr als 500 Meter über Meer, dann auf über 3000 Meter und man sieht so, wie sich diese ganze Vegetation verändert und am Schluss ist man dann wirklich in dieser weißen Welt aus Schnee und Eis.
Rudi sagt,
weil ich immer gerne in den Bergen war, oder? Und da von der Familie her, Berge waren immer sehr zentral. Ein Onkel war Bergführer, oder? Und mein Vater war auch bei der Jungfraubahn, bei der WAB, Stationsvorstand in Wengen. Und es ist einfach traumhaft hier. Ich kann mir das Dreigestirn hier, das ist absolut einzigartig. Ja.
Ab der kleinen Scheidegg verlaufen ungefähr 7 der 9 Kilometer im Dunkeln. Denn die Schienen der Jungfraubahn verlaufen durch die Berge Eiger und Mönch.
Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass der Tunnel ja insgesamt 7,6 Kilometer lang ist und durch die Eiger-Nordwand zuerst auf der Nordseite führt, dann macht er so eine Kurve, geht auf der Rückseite wieder zurück und bis aufs Jungfraujoch.
Unterwegs hält die Bahn, mitten im Berg, an der Station Eismeer.
Also mein
Dort hält der Zug 5 Minuten. Gäste haben die Möglichkeit und sollten eigentlich auch aussteigen, weil man aus dem Eiger hinaus durch große Fenster auf das sogenannte Eismeer blicken kann. Und das ist so ein erster Eindruck von dieser alpinen Welt mit Gletschern, die sich da erheben und die in diesem schönen Weiß und Blau glitzern.
Das ist schon irre, mitten im Tunnel. Das ist so ein Bahnhof im Tunnel.
Die 5 Minuten nutzen auch wir, um einen Blick auf den Gletscher, das ewige Eis, zu erhaschen. Und nicht nur für Annette ist das ein Highlight der Tour.
Ich komme nicht ganz so voll auf den Tunnel. Wow, jawohl. Boah.
Oben auf dem Jungfraujoch angekommen, kann man im Nachhinein von sich behaupten, am höchsten Bahnhof Europas gewesen zu sein.
Man sagt eben, es ist der höchste Bahnhof Europas, aber es ist natürlich nicht eigentlich ein Bahnhof, sondern es bietet ganz viele verschiedene Attraktionen.
Hier oben auf dem Jungfraujoch gibt es mehrere Aussichtsplattformen. Restaurants, eine Forschungsstation oder den Eispalast. Eine große Halle aus Gletschereis geformt und mit Eisfiguren geschmückt. Durch die kann man als Besucher laufen oder vielmehr rutschen, wenn man nicht aufpasst.
Wir werden verschiedene sehr schön geschnitzte Eiskulpturen sehen, wie zum Beispiel eine Pinguinfamilie oder ein Schweizer Chalet.
Toll.
Es ist relativ glatt, also bitte
okay.
Vorsicht.
Erfrischend.
Ja, richtig. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Boah.
Übrigens hat hier oben auch das höchste Postbüro Europas seinen Sitz. Falls es mal wichtig wird, hier ein Service-Hinweis. Die Postleitzahl lautet 3801.
Und all das erkunden wir gemeinsam mit Annette und Rudi. Ein bisschen langsamer als vor ein paar Minuten sind wir unterwegs, denn knapp 3500 Meter und über 2000 Höhenmeter gehen nicht spurlos an uns vorbei. Die Beine sind etwas schwerer als gewohnt und der Kopf dreht sich ein klein wenig.
Oh, angenehmer Luftzug, das ist echt, das tut ganz gut bei der leichten Schwinde. Ich merke es echt.
Gute Aussicht bietet das Gletscherplateau und die sogenannte Sphinx-Aussichtsplattform. Ein Lift bringt Besucherinnen und Besucher innerhalb von 25 Sekunden nochmal über 100 Meter weiter nach oben. Und hier hat man nun wirklich Weitblick.
Was ein Wetter, das ist ja ein Traum.
Ja, aber siehst du hier nordseitig?
Boah.
Siehst du Wedding raus? Ja.
Aber man kann sich vorstellen, wie weit
also
man da
man
gucken kann.
Man würde wirklich bis Deutschland und Frankreich.
Also das kann ich mir vorstellen.
Man steht mitten im UNESCO-Welterbe. Ein Gebiet um Eiger, Mönch, Jungfrau und den angrenzenden Aletschgletscher.
Und manchmal trifft man hier nicht nur andere interessierte Urlauberinnen und Urlauber.
Und wo ich hier oben Ski gefahren bin im Sommer, da bin ich mal hochgekommen, dann habe ich irgendwo auf dem Gletscher was Oranges gesehen in der Luft, was Oranges auf dem Boden. Und dann war das ein Schwan. Die Schwäne vom Thunersee und Brienzersee, wenn die in den Süden fliegen, kommen die hier durch.
Annette sagt, auch nach so vielen Aufenthalten hier auf dem Jungfraujoch ist es immer wieder etwas Besonderes.
Obwohl ich hier schon x-mal war, ich muss immer eine Foto machen.
Ja klar. Ah, das kann ich verstehen.
Nachdem alle Erinnerungsfotos geschossen sind, geht es runter. Wieder ein Stück mit der Zahnradbahn und dann weiter mit dem Eiger-Express. Zeit, um die Erlebnisse in der Kabine Revue passieren zu lassen.
Wir sitzen hier gerade im Eiger-Express. Das ist die modernste 3S-Seilbahn der Welt und fahren jetzt drunter nach Grindelwald. Und jetzt haben wir gerade vom Dach der Station einen Eisschlag auf die Gondel erlebt.
Wir fahren vorbei an der berühmten Eiger-Nordwand des Berges Eiger. Annette erzählt vom Bau der Jungfraubahn, der damals revolutionär war.
Ende des 19. Jahrhunderts hat hier in der Schweiz so der internationale Tourismus begonnen. Und im Zuge dieses ist hier in der Schweiz so ein richtiges Bergbahnenbaufieber entstanden. Und in dieser Region ist zu dieser Zeit eben die Berner Oberlandbahn gebaut worden, die Wengenalbbahn, die Schienige Plattebahn. Und dann eben so wie als Highlight oder als Krönung des Ganzen die Jungfraubahn.
Initiiert wurde der Bau von Adolf Guyer-Zeller, einem Schweizer Unternehmer. Sein über 100 Jahre altes Werk begeistert noch heute.
Da gehe ich jeden Tag hoch. Das ist das Jungfrau. Oder das ist, für jemanden, der die Schweiz besucht, ist das das Besucherziel Nummer 1 in der Schweiz. Das ist einfach so. Und somit ist es sehr, sehr schwierig, was anderes zu empfehlen.
Wieder in Interlaken angekommen, beschließen wir genug Höhenluft für heute. Wir verabschieden uns von Rudi und Annette.
Jetzt wurde der Dampf abgelassen.
Denn wir möchten uns Interlaken ja noch aus einer anderen Perspektive anschauen. Nämlich vom Wasser aus.
Und auch davon gibt es hier, wie der Name des Ortes sagt, viel. Interlaken, das heißt so viel wie zwischen den Seen. Auf der einen Seite liegt der Thunersee und auf der anderen Seite der Brienzer See, für den wir uns auf dieser Reise entschieden haben. Denn sowieso.
Für den Brienzer See ist eigentlich Ausgangspunkt ist Interlaken, für den Thunersee ist Ausgangspunkt Thun.
Wir erkunden also den Brienzer See. Und zwar zusammen mit Josef.
Hallo.
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 Ist Josef?
Ja.
Ah. Ah, perfekt, ich bin Anna, freut mich.
Nickname Sepp.
Sepp, alles klar.
Hi Sepp, Jonas.
Hallo. Hi. Jonas.
Freut mich. Cool, dass es geklappt hat.
Ja.
Wir fahren jetzt eine Stunde Boot zusammen.
Ja.
Beziehungsweise, wir lassen uns fahren.
Willkommen an Bord.
Dankeschön.
Übrigens ist auch so eine Schiffsfahrt in unserem Ticket entlang der Grand Train Tour inkludiert. Mit dem Swiss Travel Pass können Urlauberinnen und Urlauber Bahn, Bus und Schiff in der gesamten Schweiz nutzen.
Dazu gehören auch ausgewählte kostenlose oder rabattierte Bergausflüge und der kostenlose Eintritt in über 500 Museen in der Schweiz.
Sepp stellt sich selbst vor.
Ich bin Elektroingenieur, bin 18 Kilometer von Luzern aufgewachsen. Und bin beruflich vor Jahrzehnten nach Interlaken gekommen für ein großes Entwicklungsprojekt.
Der pensionierte Elektroingenieur leitet seit 20 Jahren Reisen für die Jungfraubahn und sei so um die 400 Mal auf dem Jungfraujoch gewesen, erzählt er. Seit 3 Jahren ist er als Guide auch auf dem Brienzer See unterwegs.
Das ist eher so die populäre Karte hier, oder? Wir haben die Jungfrauregion, oder? Und dann hier von Süden her das Delta aufgeschwemmt und von Hapken, da hinten kommt der andere Fluss in den Thunersee, der hat diese Ebene mit Unterseen aufgeschwemmt. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Zweiteilung des Sees entstanden ist, man sagt etwa vor 12.000 Jahren.
Seitdem kann man das Türkisgrün des Sees bestaunen.
Die Farbe des Sees kommt aus 2 Gründen zustande. Auf der einen Seite Mineralieneintrag von den Gletschern, von der natürlichen Erosion.
Ja.
Und das Zweite, die Berghänge bewaldet, gibt auch so Reflexionen.
Ja, stimmt.
Und auch einen Blick hinter die Kulissen, oder besser gesagt hinters Steuer, dürfen wir werfen.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Danke, dass wir stören.
Ich habe auch immer ein Problem.
Wir statten dem Kapitän des Schiffs einen kurzen Besuch auf der Brücke ab.
Das ist ein irrer Blick, den wir jetzt hier genießen dürfen.
Ist so?
Toll.
Vor einer Woche, eine gute Woche, haben wir noch viel Schnee gesehen oben.
Ja.
Blauen Himmel, dafür Schnee an den Bergen.
Er steuert schon seit 2013 als Kapitän. Auf dem Wasser des Brienzer Sees unterwegs ist er aber schon länger.
Und gesamthaft waren es am 1. April 25 Jahre.
Ah, Glückwunsch.
Was den Reiz der Region für ihn ausmacht, fragen wir ihn. Sieht man sich nach 25 Jahren nicht satt an so einer Kulisse?
Du arbeitest und lebst in einer Gegend, wo viele andere Menschen viele Stunden im Flugzeug sitzen, viel Geld in die Hand nehmen, um dahin zu kommen. Und du bist einfach hier und das ist halt schon etwas, was man sich dann zwischendurch auch etwas wieder bewusst machen muss.
Und einen Lieblingsort hat er auch.
Und gibt es irgendeinen Ort, wo du besonders gerne anlegst oder von dem du besonders gerne vorbeifährst? Also irgendwie so ein Lieblingsstelle?
Ja, sicher der Giesbach. Die Giesbachfälle. Jetzt hat er ein bisschen mehr Wasser. Als wir angefangen haben an Ostern, war noch nicht so viel. Aber dann, wenn die Schneeschmelze richtig reinschlägt, ist dann schon sehr beeindruckend.
Ein Highlight, vor allem für Reisende aus Südkorea, ist die Station Iseltwald. Ein kleines, malerisches Dorf am Ufer des Sees. Auf einem kleinen Bootssteg wurden Szenen der Serie Crash Landing on You gedreht. Auch dieser Ort eine Pilgerstätte für Fans.
Sepp, der begeistert sich eher für andere Dinge. Zum Beispiel
Trinkwasser.
Denn
ich erlebe es auch eben mit Gästen, oder? Die sagen, ihr habt so saubere Luft. Ihr habt aus dem Wasserhahn im Zimmer, Hotel, problemlos trinken. Das ist zu 90% ist das Quellwasser.
Gemeint ist natürlich das Wasser des Brienzer Sees. Sepp findet deswegen,
wir sind unglaublich privilegiert eigentlich.
Und ja, das denken wir auch. Unser Kapitän bringt uns zurück an die Anlegestelle in Interlaken. Und wir verabschieden Sepp.
Und kurz danach auch schon Interlaken. Denn für uns geht es weiter auf der nächsten Etappe unserer ganz persönlichen Grand Train Tour.
Am Bahnhof Interlaken Ost steigen wir durch die Türen des Golden Pass Express, der MOB, der Montreux-Berner Oberlandbahn. Aussteigen werden wir erst wieder in Montreux im Kanton Waadt.
Express nach Spiez, Zweisimmen, Start, Montreux. Nächster Halt, Interlaken.
Und auch auf dem Weg dorthin sind wir nicht allein.
Hi,
hallo.
Hallo,
Jonas.
Bastian.
Hi,
freut mich.
Hi. Ich habe gesehen, wir haben auch einen guten Zugnamen. Shania Train.
Was ist jetzt? Ah, oui.
Einen kurzen Abschnitt lang begleitet uns auf der Fahrt im Panoramazug Shania Train
Bastian Werkle
von der MOB. Bastian arbeitet im Bereich Infrastruktur und er ist verantwortlich für die Projekte im deutschsprachigen Netzteil. Und in diesem Bereich hat Bastian ein ganz besonderes Projekt betreut, dessen Ergebnis Reisende am Bahnhof von Zweisimmen ungefähr auf halber Strecke erleben können.
Die Besonderheit ist eigentlich, dass der Zug auf zwei komplett unterschiedlichen Netzen fährt. Die Normalspur und die Meterspur. Das ist einerseits die Spurweite, wie es der Name schon sagt, 1000 mm Meterspur oder 1435 mm Normalspur.
Und nicht nur die Spur ändert sich auf der Strecke, sondern auch die Stromart und die Steuerungsart.
Und all das muss dieser Zug hier können und all das muss in Zweisimmen wechseln können.
Und das kann er auch. Und das ist weltweit ziemlich einzigartig.
Es mag einige technisch interessierte Trainspotter geben, aber die meisten Reisenden nehmen häufig gar nicht so intensiv wahr, welche technischen Hürden die MOB in Zweisimmen nimmt, sagt Bastian.
Wenn ich manchmal zuhöre oder ein bisschen plaudere, ist es einfach ein schöner, moderner Zug, der komfortabel ist. Man weiß um die Innovation, man weiß, dass das irgendwie speziell ist. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute sich da gar nicht so fest drauf einlassen, sondern mehr die Fahrt genießen, herausschauen, die Landschaft genießen.
Und bei allem Respekt für den Projekterfolg von Bastian und dem MOB-Team ist auch das verständlich. Denn der Ausblick zwischen Interlaken und Montreux ist fantastisch. Zum Beispiel auf der Höhe des berühmten Ortes Gstaad im Berner Oberland.
Die ist bei uns halt schon sehr, sehr abwechslungsreich. Jetzt sind wir gerade im Moment in Sannmöser. Das ist der höchste Punkt von unserer Strecke. Rund 1300 Meter über Meer. Und wenn wir nachher in Montreux ankommen, sind wir 400 Meter über Meer. Und jetzt haben wir es hier recht bergig, hügelig. Nachher eher den See, alles weit, alles ein bisschen sanfter. Und diesen Wechsel finde ich durchaus einmalig bei der MOB.
Und dann verlässt uns Bastian. Wir fahren alleine weiter. Aber wir dürfen auch in diesem Gefährt einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und hier will ich sprachlich korrekt sein. Ein Blick hinter den Schaltknüppel?
Ja. Anna.
Hallo.
Hi.
Okay.
Jetzt stören wir nicht hier beim Reinfahren.
Nee, kein Problem.
Okay, das ist super.
Kein Problem. Hab's doch gesagt, schönes Wetter in den Bergen.
Ja, herrlich.
Lokführer Jürgen begrüßt uns in seiner Fahrerkabine ganz vorne im Zug.
Kannst du hier so multitasken?
Wir werden das sehen.
Ja, okay.
Und kleiner Spoiler am Rande und in eigener Sache. Er kann multitasken. Der Zug ist nicht aufgrund dieses Interviews entgleist. Alle Fahrgäste sind gemäß Schweizer Qualitätsanspruch sicher in Montreux angekommen. Und apropos.
Und beim Zugfahren selber, es ist einfach schon noch, ich finde es einfach recht spannend. diese doch zum Teil schweren Maschinen genau zu steuern. Und wenn man jetzt wirklich pünktlich ankommt am Bahnhof, yay! Da kommt einfach so der Schweizer Beruf stolz durch.
Lokführer Jürgen war früher im Güterverkehr tätig. Den hat er gegen eine weitaus bessere Aussicht eingetauscht.
Also ich komme aus den Bergen, ich bin Bergmensch, ich fühle mich wohl in den Bergen, doch, auf jeden Fall. Und zum Verhältnis zu Güterverkehr, wo man natürlich eher in Industriequartier ist, ist das natürlich schon schöner, doch, auf jeden Fall.
Und weil er jede Kurve auswendig kennt, fällt Jürgen seinen Lieblingsstreckenabschnitt auf unsere Frage danach schnell ein.
Also ich persönlich mag wahnsinnig den Abschnitt nach dem großen Tunnel. Ja. Also auf beide Seiten nach dem großen Tunnel, wenn es dann richtig im Unteren zugeht.
Ja.
Der erste Streckenabschnitt da, der ist einfach vom wildesten. Der ist am weitesten weg von der Zivilisation. Da hat man auch sehr viel Wildwechsel und so.
Ja.
Das ist ziemlich schön, diese Strecke da. Da ist so richtig Wald, Berge, weg. Doch.
Und den vorhin erwähnten Stolz verspürt Jürgen auch generell.
Also da muss man wirklich natürlich schon auch stolz drauf. Es gibt für viele Leute, die kommen extra in die Schweiz mit Zügen oder mit unserem Zug zu fahren. Und wenn man dann doch, dass die dann glücklich ankommen und sicher. Ja, das macht mich persönlich stolz, dass ich da einfach Teil bin, auch wenn es so ein kleiner Teil ist von deren Reiseerlebnis.
Und was dieser Höhenunterschied in Montreux ausmacht, das schauen wir uns an. Nachdem der Golden Pass Express die kurvenreiche Strecke mit Fernblick auf den Genfersee genommen hat. Und für die haben wir Jürgen mal lieber in Ruhe gelassen.
Angekommen in Montreux, nehmen wir sofort den mediterranen Flair wahr. Es fühlt sich nicht nur an wie in einem anderen Kanton, sondern irgendwie wie in einem anderen Land. An der Promenade des Genfer Sees flanieren Urlauberinnen, Urlauber und Anwohnende. In Restaurants und in Cafés am Wasser wird in der Sonne geschleppt.
Kaum angekommen, werden wir abgeholt, um auf eine Erkundungstour der Stadt am See zu gehen. Und zwar von ihr.
Also ich bin die Dagmar Blom, komme ursprünglich aus Österreich, lebe aber jetzt seit über 40 Jahren in der Schweiz am schönen Genfersee und habe mir zu meinem Beruf Fremdenführerin gemacht.
Dagmar führt uns zu den wichtigsten Orten in Montreux und auch zu denen, die vielleicht nicht viele Urlauberinnen und Urlauber gelangen.
Und unser erstes Grundgefühl zu Montreux teilt Dagmar.
Ich glaube, dass man vor allen Dingen dieses etwas Südländische hier in Montreux wahrscheinlich genießt, das sehr im Kontrast steht zu den Bergen rundherum. Es ist einfach eine wunderschöne Natur und es ist ein ruhiges Leben, es ist etwas gelassen. Ich habe immer das Gefühl, in der Schweiz und vielleicht auch hier wird man etwas entschleunigt, was in anderen Ländern nicht der Fall ist.
Montreux erlebte sein erstes Tourismushoch als Kurort. Dank den hohen Bergen ringsum, des sauberen Wassers des Genfersees und vor allem dank der guten Luft. Montreux war damals vor allem bei Engländerinnen und Engländern sehr beliebt.
Man muss sich vorstellen, früher sind die mit den Pferdekutschen angefahren. Ja, die kommen dann mit den Pferdekutschen und dann wurde da flaniert mit den schönen Roben am See entlang.
Diese Epoche hat die Architektur des ehemaligen Kurorts bis heute geprägt, erzählt Dagmar. Eindrucksvolle Hotels säumen die Uferpromenade von Montreux noch jetzt. Nach der Hochzeit des Kurorts musste Montreux sich neu erfinden. Besonders verdient gemacht hat sich daran Claude Nobs, denn der Kulturmanager hat das Montreux Jazz Festival mitgegründet, das der Stadt seit 1967 wieder Aufwind verleiht.
Und was ist nicht attraktiv? Ich meine, der Genfersee, die Umgebung hier ist einfach wunderschön.
Das findet nicht nur Dagmar, sondern auch einige Stars, die hier wohnen oder wohnten. Einer von ihnen war der Sänger der Band Queen, Freddie Mercury. Ihm ist auch eine Statue am Seeufer gewidmet. Freddie Mercury hat seine Songs im sogenannten Mountain Studio aufgenommen. Als solches existiert das nicht mehr. Die ehemaligen Räume befinden sich im heutigen Casino und sind als kleines Museum ausgebaut.
Wir laufen entlang der Uferpromenade dorthin.
Und das ist das Casino.
Denn im heutigen Casino hat sich vor vielen Jahren noch ein anderes Ereignis zugetragen, das Musikgeschichte geschrieben hat. Der Auslöser ist erstmal nichts Gutes. Anlässlich eines Festivals reisten Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt an. Während eines Konzerts von Frank Zappa ist dann der Konzertsaal abgebrannt.
Angeblich hat Frank Zappa gesagt, nur keine Panik, hat selber die Gitarre aus dem Fenster geworfen und ist rausgesprungen. So erzählen es Leute, die dabei waren, ich war nicht dabei.
Und zufällig saß die damals noch unbekannte Band Deep Purple draußen auf der Wiese und hat die Szenerie beobachtet.
Und Deep Purple, die saßen da heraus, und das war krass, und die saßen da heraus und haben das von draußen zugehört. Die hatten so einen Wohnwagen da und haben das alles in Flammen aufgehen sehen. Und daraufhin haben sie diesen Song geschrieben, Smoke on the Water.
Die guten Nachrichten sind, der Song wurde ein Welterfolg. Und verletzt wurde beim Brand niemand.
Neben den offensichtlichen Sehenswürdigkeiten folgen wir Dagmar zu einem eher versteckten Highlight von Montreux. In vielen Städten ist die Altstadt der Anziehungspunkt für Urlauberinnen und Urlauber. In Montreux eher nicht. Ein Grund: Man muss einige Minuten den Berg hochlaufen, um sie zu erreichen. Dagmar sagt aber:
Es ist nicht so weit, es sind ungefähr 15 Minuten bis zum Tempel Saint-Vincent. Da oben wird man mit einer wunderbaren Aussicht belohnt und da sieht man wirklich das Herz von Montreux, dort, wo die Menschen gelebt haben. Also nicht, was gebaut wurde für den Tourismus.
Das Original sieht man hier oben. So sagt es Dagmar.
Ja, da muss man halt dann einfach auch mit dem Einkaufen darauf, ne?
Ja.
Einkaufen muss man in der Zwischenzeit natürlich unten.
Na, Trubi.
Am See. Und dann muss man das halt auch nach Hause tragen.
Also laufen wir gemeinsam zur Kirche in der Altstadt von Montreux und genießen den krassen Ausblick auf See und Gebirge im Hintergrund.
Das ist einer meiner Lieblingsorte hier.
Ja, ganz.
Wow, ja, was für ein toller.
Ganz
kommst
toll.
Wahnsinnig gern darauf, auch im Sommer. Wenn es heiß ist, hier ist es kühl.
Wasser.
Und wenn es unten richtig viel los ist.
Auch der Blick mit den alten Gemäuern, das ist ja unglaublich.
Viele Menschen nutzen Montreux nur zur Durchreise. Schade sei das, sagt Dagmar. Denn?
Es ist ein idealer Ausgangspunkt für ganz viele Sachen, das wissen viele nicht. Man kann hier schon 2-3 Nächte verbringen, weil wenn sie gerne wandern, sie haben so viele Möglichkeiten und sie können über den See mit dem Schiff fahren, sie können nach Frankreich rüberfahren.
Außerdem könne man hier gut wandern. Auf und um den Rocher de Nez zum Beispiel, den Hausberg von Montreux, auf den auch natürlich eine Bahn fährt.
Und zwei Tipps für die kommenden Tage gibt Dagmar uns zum Abschluss der Stadttour auch noch mit. Die liegen allerdings etwas außerhalb von Montreux.
Was man auf alle Fälle sehen muss, ist Château Chillon.
Genauso wie die sogenannte Chaplin's World, die dem Schauspieler Charlie Chaplin gewidmet ist.
Charlot, wie sie ihn hier nennen. Der hat seine letzten 25 Jahre seines Lebens hier in Vevey gelebt mit seiner Frau Una. Die hatten 8 Kinder und aus dem Wohngebäude haben sie jetzt ein wunderschönes Museum gemacht und zwar die Charlie Chaplin's World. Die ist absolut sehenswert mit einem wunderschönen Park und es geht da ein bisschen um sein Privatleben, aber auch sehr viel um sein berufliches Wirken und einfach um Filmgeschichte.
Beide Tipps wollen wir wahrnehmen und starten mit dem, der für uns näher liegt. Ungefähr 2,5 Kilometer nach Südosten am Genfer See und circa 40 Minuten vom Stadtzentrum zu Fuß entfernt, thront eine mittelalterliche Wasserburg, schon seit Jahrhunderten am See. Das Schloss Chillon. Bis heute ist die Burg extrem gut erhalten. Und wir treffen dort
Franziska. Ich arbeite hier seit 15 Jahren und führe unsere Gäste durch Schloss Chillon.
Und so auch uns. Doch bevor wir losgehen, einmal die Basics.
Ja, Chillon geht zurück auf seinen Fels, wo es erbaut ist, in der alten Sprache. Chillon oder Scheil heißt Stein oder Felsen.
Dieser Felsen, auf dem Schloss Chillon steht, ist vom See umgeben und ungefähr 100 Meter lang und 50 Meter breit.
Das heißt, das Schloss ist eigentlich wie die Spitze eines Eisberges. Ha? Mhm. Unten der Fels, wo es draufgebaut ist, mit dem Land verbunden, ist keine Insel.
Erklärt Franziska.
Schloss Chillon wurde 1150 erstmals erwähnt und blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Geprägt haben es drei unterschiedliche Epochen. Die der Savoyen, die der Berner und die des Kantons Waadt. Die Savoyer-Zeit reichte vom 12. bis ins 16. Jahrhundert.
Die Geografie hier gibt schon vieles, die Enge und die Nähe zur Straße. Das heißt, die Savoyer, die hier im 12. Jahrhundert dann eine Residenz erbaut haben, die haben definitiv diesen strategischen Ort genutzt, für den Handelsverkehr zu kontrollieren.
Und was da so gehandelt wurde?
Da muss man sich ein ganz buntes Bild vorstellen. Das heißt, da Händler vom Norden kommen, die Richtung Süden gehen und von Süden Richtung Norden. Das heißt, hier wird man zum Beispiel aus dem Süden Gewürze, Salz, noch keine lokale Salzproduktion, zwei ganz wertvolle Handelswaren, dann aber auch Stoffe oder Wolle aus dem Norden.
Die Savoyer nutzten Chillon vor allem als Sommerresidenz, sagt Franziska.
Im 16. Jahrhundert geht dann Schloss Chillon an die Stadt Bern. Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. Zu der Zeit haben die sich Richtung Westen verschoben und die ganze Waadt oder die ganze Gegend hier besetzt. Die Berner Zeit dauert 250 Jahre.
Im Gegensatz zu den Savoyern hatten die Berner einen anderen Fokus.
Die Berner dann hatten es mehr als administratives Zentrum. Man muss sich dann vorstellen, der Handel hat sich natürlich auch verschoben. Der ging mehr dann übers Meer oder über den Rhein. Also das heißt hier, das verlor etwas die Wichtigkeit des Handels. Und dann die Lokalen, die übernehmen und schlussendlich Schloss Chillon als kulturelles Kulturgut schließlich sichern und öffnen für die Besucher heute.
Seit 1803 gehört Schloss Chillon dem Kanton Waadt. Franziska führt uns durch die alten Schlossmauern. Wir starten im Untergeschoss, im Keller, wo früher Nahrung gelagert wurde und die Verliese für Gefangene.
Also was wahrscheinlich gut war, für Nahrungsmittel aufzubewahren, war weniger angenehm für die Gefangenen, weil die hatten natürlich dieselben Bedingungen.
Und ein Gefangener der Savoyer schrieb Geschichte.
Dann ganz wichtig für die Geschichte von Chillon oder die Bekanntheit ist der Herr hier. Ich weiß nicht, ob ihr den englischen Schriftsteller kennt. Byron kommt hier Anfangs 19. Jahrhundert. Er besucht Chillon und schreibt ein Gedicht. Und dieses Gedicht, wie ein Lauffeuer, das breitet sich aus, wird nach England geschickt und er kreiert eigentlich einen ganzen Mythos rund um Chillon, um einige Gefangenschaften.
Der Titel des Gedichtes von 1816 lautet »Der Gefangene von Chillon«. Und der Gefangene, der dort beschrieben wird, ist François Bonivard. Er kämpfte dafür, dass die Region von den Savoyern unabhängig bleibt und wird genau von denen dafür eingesperrt. Das war fast 500 Jahre vor Erscheinen des Gedichtes.
Die mächtige Decke des Verlies wird getragen von großen Steinsäulen. An einer von ihnen soll Bonivard angekettet gewesen sein. Er habe sich nur im Umkreis dieser Säule bewegt, heißt es. Als er später seine Haftbedingungen selbst schriftlich beschrieb, behauptete Bonivard, er habe seine Spuren auf dem Boden aus Pflasterstein hinterlassen, weil er dauernd im Kreis herumging. Tatsächlich blicken wir auf den Abdruck eines nackten Fußes, natürlich kein echter von Bonivard. Bonivard ist so lange in seinem Gefängnis, dass Byron im letzten Vers dem Gefangenen in den Mund legt: Sogar meine Ketten waren mir vertraut geworden. Wie wahr ist es, dass eine lange Gewöhnung uns zu dem macht, was wir sind? Mit einem Seufzer habe ich meine Freiheit wiedererlangt, heißt es im letzten Vers des Gedichts, fast wehmütig. Das Gedicht fand nach seiner Veröffentlichung großen Anklang und machte den Ort berühmt. Lord Byron läutete den Beginn des Tourismus in der Region ein. Abgeleitet von dem Wort, das auch für uns so wichtig ist: Grand Tour. Die Grand Tour-Teilnehmer werden zu Touristen. Unsere Vorläufer sozusagen.
Die Engländer wurden oft nach Europa geschickt für den Grand Tour, um sich zu bilden. Die gingen nach Rom, nach Paris, nach Athen. Und das wurden dann diese Tourists. Und die kamen dann auch nach Montreux und nach Chillon und haben so eigentlich den Ort bekannt gemacht. Und bis heute bleibt das eigentlich so.
Und Schloss Chillon ist heute das meistbesuchte historische Gebäude der Schweiz.
Gut, dann geht's in den Speisesaal. Wir waren unten, wo es wahrscheinlich gar nicht viel gab, etwas trockenes Brot und Wein. Und hier oben ist dann Qualität und Quantität. Oh, ja. Ja, ein mittelalterliches Bankett, ihr habt es vielleicht schon gelesen oder in Filmen gesehen. Man setzt sich hin und es wird gegessen, bis nichts mehr geht.
Und wenn nichts mehr geht?
Nach dem Essen wird man müde, wenn man sich hinlegen kann.
Also schauen wir uns in einem der Schlafzimmer um, in dem Bett und Schrank stehen, die der Einrichtung der Berner Zeit nachempfunden sind. Wir gehen weiter in den
Berner Wappensaal, ähnlich wie unten, eine große Räumlichkeit, sei es für Festlichkeiten, später eher so als Büroräumlichkeit, wo man vielleicht Schriftarbeiten erledigt hat, offizielle Gäste empfangen hat.
Und betrachten im Hauptschlafzimmer die bunten Wandmalereien, die aufs 14. Jahrhundert zurückgehen.
Was dann eindrücklich ist, das sind nicht nur Tiere, die wir hier kennen, sondern auch das Dromedar und die exotischen Tiere.
Ja,
und da kommt wieder der Handel.
Ja.
Die Händler, die hatten nicht nur Güter bei sich, die hatten auch vielleicht Zeichnungen, Geschichten oder sogar Tiere bei sich.
Bevor wir dann die Tour in der Kapelle und anschließend im Schlossturm abschließen.
Wahnsinn.
Findet auch Franziska. Sie drückt sich nur etwas eloquenter aus.
Turm ist wirklich ein idyllischer Ort. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen hier so glücklich macht oder anzieht. Weil es ist einfach schön.
Tatsächlich.
Man vergisst etwas, so den Rest, was halt im Alltag sonst noch läuft.
Total. Ich kann gut verstehen, warum man das als Sommerresident sich aussucht.
Auf ihren Führungen hat Franziska schon so einiges erlebt. Eigentlich meist Schönes, erzählt sie. Eine Geschichte, die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.
Und ich glaube, das Eindrücklichste war, als ich in der Führung mit der Schulklasse zu den Latrinen komme und ich schon etwas komisch finde, dass die Türe zu ist. Und ich mache dann die Türe auf und da sitzt eine Dame auf dem Thron. Da war ich dann, ich glaube, so erstaunt wie sie auch und habe wahrscheinlich etwas harsch reagiert und gesagt, hey, das macht man hier nicht. Das war dann so, ja. Das war ja so one in a lifetime.
Und naja, irgendwie wünscht man Franziska, dass das auch wirklich once in a lifetime bleibt. Ein Wow-Moment der anderen Sorte. Sonst hat sie die aber auch, erzählt sie.
Sehr viel Erstaunen und so der Wow-Moment und oh, und ist das wirklich so? Und einfach zu glauben, dass das schon so alt ist und doch noch dasteht.
Und das Wow können wir nur bestätigen. Nach der Tour verweilen wir noch ein wenig in den Burgmauern.
Bevor wir uns dem nächsten Tipp von Dagmar widmen.
Der lautete, ein Besuch im ehemaligen Wohnhaus von Charlie Chaplin. Oder auch
Charlo, wie sie ihn hier nennen.
Wir fahren also nach Corsier-sur-Veuve, unweit von Montreux. Und dort erwartet uns bereits?
Ja, mein Name ist Susanne Sinclair und ich arbeite heute als Führerin hier im Chaplin's World.
Sie führt uns als Kennerin und Bewunderin durch Chaplins Welt.
Viele Leute wollen den Dalai Lama treffen, also ich hätte gerne Charlie Chaplin getroffen.
Eröffnet wurde die Chaplain's World im April 2016. Als wir zu Besuch sind, feiert die Chaplain's World 10. Geburtstag. Und nicht nur die. Es wäre auch der Geburtstag von Charlie Chaplin, sein 137.
Machen Sie alles für die Geburtstagsfeier?
Ja.
Also, der 16. April scheint irgendwie so ein wichtiges Datum zu sein.
Die Chaplain's World befindet sich auf einem weitläufigen Grundstück am Genfer See. Sie besteht aus mehreren Teilen. Dem Manoir, also dem ehemaligen Wohnhaus Chaplins, dem Studio, in dem sein Werk nachzuerleben ist, und dem Park.
Jede Tour durch die Welt Charlie Chaplins beginnt mit einem kurzen Film über Chaplins künstlerisches Werk.
Cher public, bienvenue au studio. Vous allez visionner un film de 10 minutes présentant les grandes étapes de la vie de Charlie Chaplin.
Anschließend durchläuft man seine Lebens- und Filmgeschichte Schritt für Schritt, sieht frühe und späte Werke, wandelt durch die Jahrzehnte und trifft Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Denn
was eigentlich wichtig ist, ist, Charlie Chaplin hat ja immer gesagt, wer meine Filme verstehen muss, der muss auch wissen, wer ich bin und wo ich herkomme.
Aufgewachsen ist Chaplin in eher ärmlichen Verhältnissen in London. Er wuchs vor allem mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder Sidney auf.
Und man kann wirklich sagen, die erste Fachkompetenz, ich denke, das ist wirklich Imitation. Deshalb ist Chaplin auch Pantomime geworden. Der hatte keine normale Kindheit, nicht? Sein Bruder, der ging dann relativ schnell ins Militär, auch um Geld zu verdienen und so weiter. Und Chaplin, der blieb alleine zurück.
Schon als Kind hatte Chaplin erste Bühnenauftritte und hat sich nach und nach hochgearbeitet. Von London nach Amerika, nach Hollywood.
Chaplin hat ab 1914, wo er spontan dieses Kostüm eigentlich ausgewählt hat. Da gab es gar kein Konzept. Er hat das so mit dem Bauch alles gemacht. Ne? Ja, ich nehme mal das und dies und jenes. Und das hat ja dann eingeschlagen wie eine Bombe.
Charlie Chaplin erschafft damals die bis heute ikonische Figur des Tramp, eines Landstreichers, und feiert seinen Durchbruch. Auf viele Jahre des Erfolgs folgten Jahre der Überwachung durch das amerikanische FBI. Der Grund? Chaplin wurde verdächtigt, Kommunist zu sein. 1952 wurde ihm während einer Reise dann die Wiedereinreise in die USA verweigert.
Und auf einmal zieht man dir so den Teppich unter den Füßen weg.
Dem Tipp seines Bruders folgend, kaufte Chaplin mit seiner Frau Una kurzerhand ein Haus in der Schweiz. Das Haus, vor dem wir jetzt mit Susanne stehen.
War der so glücklich, weil er hat dann gesagt, das ist ja unglaublich. Es erkennt mich keiner. Es ist toll. Ich bin frei. Ja? Und so hat er auch hier gelebt.
Nach dem Besuch im Studio geht die Reise als Besucherin oder Besucher hier weiter. Man lernt die Privatperson Chaplin noch etwas besser kennen.
Er war wirklich jemand, der ein starkes humanistisches Interesse hatte. Also man hat das oft verwechselt mit Politik, aber natürlich ist Politik immer auch eine Analyse der sozialen Gegebenheiten und so weiter. Aber eigentlich war er vor allem, hat er ein humanistisches Interesse und hat versucht auch mit seinen Werken und auch mit seinem Geld gute Dinge zu tun.
Das zu zeigen, sei ein erklärtes Ziel der Personen, die hinter der Chaplin's World stehen.
Zeigen, wo er herkommt, welche Positionen er innehatte schon zu Lebzeiten. Und hier im Haus ist es wirklich, sage ich mal, mehr die Privatperson Charlie Chaplin, wo man einen kleinen Einblick bekommt, wie der eigentlich gelebt hat mit seinen 8 Kindern hier. Und er hat ja immer gesagt und geschrieben, dass das die 25 glücklichsten Jahre in seinem Leben waren. Und ich denke, man kann das fast ein bisschen spüren. Das hat Heute sagt man gute Vibes.
Mit Susanne sitzen wir noch eine kurze Weile auf der Veranda vor dem Wohnhaus. Um uns herum finden die Geburtstagsvorbereitungen statt. Ganz im Sinne Chaplins wird es ein Zirkusfest geben.
Nachdem, was du erzählt hast, hätte es ihm wahrscheinlich gefallen, dass hier an seinem Geburtstag
jetzt müssen wir ein Stück
Kuchen ausgegeben wird. Vielleicht teilen wir uns ein.
Kinder spielen auf der Wiese. Eine Frau auf riesigen Stelzen läuft an uns vorbei. Weiter entfernt spielt eine Band.
Die guten Vibes um uns herum, die saugen wir noch einmal, bevor es wieder weitergeht. Aber das tut es dann erst in der nächsten Folge.
Die erscheint in 2 Wochen. Von Montreux bringt uns der Zug dann nach Leukerbad im Wallis und von dort nach Chur in Graubünden.
Und bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören und bis bald auf dieser Grand Tour. Der Grand Train Tour of Switzerland.
Ich bin Anna.
Ich bin Jonas.
Bis zum nächsten Mal.
Thank you.